Kommunikation macht Einfluss. Wie Kommunikation Entscheidern und Führungskräften in ihrem Alltag hilft. Von und mit Dr. Thorsten Klein.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir schalten heute ins Allgäu, aber zu einem Saarländer, den ich schon seit gefühlt ewig kenne. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, um aus seinem Leben zu erzählen. Ich weiß nämlich, dass er als Möglichkeiten-Coach sehr viel zu erzählen hat. Herzlich willkommen, lieber Clemens Maria Mohr.
Hallo, herzlich willkommen.
Lieber Clemens, ich habe zum ersten Mal in einem deiner Seminare gesessen. Da war ich Anfang 20. Ich habe die Ausbildung gemacht zum Vereinsmanager beim Deutschen Olympischen Sportbund und habe damals schon gelernt, entscheidend ist im Kopf. Warum ist das so?
Nun, im Grunde ist es ganz einfach. Man kann alles, was je künstlich geschaffen wurde, aufs Denken reduzieren. Na, überlegen wir mal. Jeder von den Zuhörern hockt jetzt wahrscheinlich auf irgendeinem Stuhl, auf einem Sessel. Dieser Stuhl war zunächst einmal ein Gedanke im Kopf irgendeines Menschen. Irgendjemand hat sich überlegt, wie könnte dieser Stuhl, dieser Sessel ausschauen. Aus diesem Gedanken wurde ein Plan, aus diesem Plan wurde in irgendeiner Werkstatt genau dieser Stuhl. Hätte es nicht irgendjemand den Gedanken zu diesem Stuhl gehabt, gäbe es ihn heute nicht. Aber das gilt für alles, was je künstlich geschaffen wurde. Das gilt für das Haus, in dem wir sitzen, das gilt die Klamotten, die wir tragen, das gilt zu unserem Beruf, unsere Partnerschaft, das gilt für diesen Podcast. Alles war zunächst einmal eine Idee im Kopf irgendeines Menschen. Das heißt, alles, was je künstlich geschaffen wurde, kann man in der kleinsten Einheit aufs Denken reduzieren. Das gilt aber auch für alles, was wir sagen. Wir können nichts sagen, ohne es vorzudenken, obwohl sich zugegebenermaßen bei vielen nicht immer so anhört. Aber nicht unbedingt bewusst müssen wir es denken, aber unbewusst. Und auch alles, was wir tun, müssen wir denken. Wir können nicht einen Schritt von den anderen setzen, ohne es vorher zu denken. Auch hier wieder nicht unbedingt bewusst, aber unbewusst. Und auch alles, was wir wahrnehmen mit unseren fünf Sinnen, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und ertasten, das fällt ja nicht in einen großen Trichter mit hinein, sondern wir verarbeiten es intern wieder in eigene Gedanken. Wir machen uns darüber unsere Gedanken. Also auch hier ist schon wieder die kleinste Einheit, das Denken. Und selbst das, was wir an Gefühlen haben, wo man normalerweise sagen, das hat doch überhaupt nicht mit dem Kopf zu tun, das hat doch was mit unserem Bauch zu tun, selbst das kann man aufs Denken reduzieren. Das merkt man immer dann, wenn wir eine Nachricht kriegen oder wir erinnern uns an etwas und blub, fällt das Gefühl um. Und wenn wir das so Revue passieren lassen, dann merken wir, es bleibt nichts übrig. Alles, was in unserem Leben passiert oder auch nicht passiert, das oft ein größeres Problem ist, kann man aufs Denken reduzieren. Und deshalb macht es schlicht und ergreifend Sinn, sich mit diesem Thema Denken zu beschäftigen. Dann haben nämlich alles andere in einem Aufwasch gleich mit.
Das Thema Denken und sich damit zu beschäftigen, das machst du ja jetzt auch schon seit mehr als 30 Jahren. Inwiefern kann man sich denn diese Themen, die ja nicht klassisch in einem Ausbildungsgang, in einem Studiengang gelehrt werden in Deutschland, inwiefern kann man sich diese Themen denn aneignen? Und was bist du denn dann von Hause aus? Ist das ein Psychologe oder?
Nee, Teleologe bin ich nicht, obwohl ich es hätte mal werden sollen, nach Wunsch meiner Eltern. Ich bin Sportwissenschaftler und Sportpsychologe. Also ich habe das studiert in Saarbrücken, übrigens, bin ja Saarländer. Und dieses Thema Sportpsychologie, bin ich heute noch treu geblieben. Ich betreue viele Hochleistungsathleten zum Thema Mentaltraining. Das ist im Hochleistungssport immer wegzudenken. Man geht heute im Sport sogar davon aus, dass 70% der Leistung durch den Kopf passiert. Es geht nicht darum, dass man nicht trainieren müsste, dass man nicht Talent haben sollte, aber ob ich das ausschöpfen kann, das hängt ganz extrem eben am Kopf. Wer von den Zuhörern selber Sport treibt, sie kennen sicher dieses Phänomen des Trainingsweltmeisters. Das sind die, die können im Training alles. Das sind die super. Aber im Wettkampf, im Rennen, im Spiel, wenn es darauf ankommt, wenn Druck, Stress dazukommt, geht der Deckel zu und man kommt nicht mehr ran. Und dieses Phänomen gibt es nicht nur im Sport, sondern gibt es überall. Deshalb ist mein Haupteinsatzgebiet auch Vorträge, Seminare, Coachings für Firmen. Denn das, was im Sport funktioniert, funktioniert wirklich in der ganzen Wirtschaft.
Wenn du gerade Unternehmen ansprichst, dann weiß ich ja auch, du hast seit diesen mehr als 30 Jahren mit Entscheidern und mit Führungskräften zu tun. Wenn du mal so die Zeit Revue passieren lässt, wie haben sich denn die Herausforderungen für diese Entscheider und Führungskräfte gewandelt? Und könntest du sagen, jetzt in diesem Jahrzehnt drückt sie alle gleichermaßen der Schuh an der gleichen Stelle?
Ja, mehr oder weniger schon. Also was ein Riesenthema heute ist, ist die unglaubliche Informationsflut, die wir haben. Wenn man sich überlegt, wir bekommen heute innerhalb von 24 Stunden mehr Informationen, als unsere Urgroßeltern ihr Leben lang bekommen haben. Vor Fernsehen, vor Radio, wenn die irgendwo auf dem Land gelebt haben, keine Zeitung hatten, die hatten im Grunde genommen nichts erfahren. Wir können ja noch nicht mal aufs Klo gehen, das ist ja, ohne dass das Handy klingelt. Wir werden zugeschmissen mit Informationen. Und gerade Führungskräfte, Entscheider, die sind bei allen möglichen E-Mails auf CC drin. Und ich habe ganz, ganz viele Kunden, die nachts um 12 im Bett liegen mit ihrem Laptop und noch Mails durchlesen oder beantworten. Und das ist ein Riesenthema geworden, diese große Belastung, die die haben. Wobei es ja nie darauf ankommt, was da draußen ist. Es kommt immer darauf an, was macht es mit mir, was da draußen ist. Also diese Flut, die wir an Informationen hatten, das war früher, war das viel Arbeit. Man musste Überstunden machen, machen die heute auch. Aber das hat sich ein bisschen gewandelt, so dieser Druck, der durch die Informationsflut kommt. Aber da gibt es eben auch von der mentalen Seite her Möglichkeiten, besser damit umzugehen. Einmal, dass es uns nicht so kaputt macht und so einen Druck macht. Auf der anderen Seite aber auch schlicht Handwerkszeuge, Tools, um sich besser zu planen, um diese Sachen besser hinzukriegen.
Und an welche Tools denkst du gerade?
Simpel, aus dem klassischen Zeitmanagement dieses Thema, was ist wichtig und was ist dringend. Ne, viele kennen sicher dieses Eisenhower Kreuz, dass man im Grunde sich mit den falschen Dingen beschäftigt. Ne, es gibt Untersuchungen, dass auch Führungskräfte, Entscheider sich zu so 80% mit Dingen beschäftigen, Tag ein, Tag aus, die weder wichtig noch dringend sind. Und was dazu führt, dass man am Ende des Tages nichts mit wirklich irgendwas gearbeitet hat. Ja, das kennen wir alle, dass wir einen Tag haben, der ist vollgestopft bis hinten hin und am Abend fragen wir uns, was habe ich heute denn gemacht? Weil wir nicht wirklich Dinge gemacht haben, die wichtig waren, sondern vielleicht nur die, die dringend waren.
Inwiefern liegt denn dann der Schlüssel wo? Du hast ja gerade beschrieben, dass es ja irrelevant ist, was da draußen passiert, sondern es ist ja sehr viel relevanter, was löst das da draußen in mir drin denn aus? Bedeutet, ich muss mit mir selbst so sehr im Reinen sein wie noch nie?
Absolut. In der Medizin, in der Therapie gibt es diesen Spruch, nur der Heile, Heiler heilt. Sprich, nur wenn wir gesund sind, können wir anderen helfen, gesund zu werden. Egal, ob das jetzt im körperlichen Bereich oder im psychischen Bereich ist. Und das gilt natürlich in allen Bereichen. Wenn ich mit mir selber hadere, wenn ich selber mein größter Kritiker bin, dann tue ich mir natürlich schwer, meine Mitarbeiter mal zu loben. Wenn ich selber Perfektionist bin, der von mir selber erwartet, dass alles 150% gemacht werden muss, ohne Rücksicht darauf, ob es schnell genug geht und ob wir unsere Termine einhalten, werde ich das Gleiche von meinen Mitarbeitern verlangen. Also es gibt viele Defizite, die wir Menschen haben, die wir dann auf andere projizieren. Ob das jetzt in der Firma ist oder auch daheim als Elternteil, dass wir immer wieder im Grunde genommen die gleichen Geschichten bei anderen erwarten. Man nennt das in der Psychologie auch Projektion. Also wir projizieren wie so ein Diaprojektor früher das, was in uns drin ist, auf die anderen und erwarten von den anderen immer Dinge, die wir selber von uns erwarten und oft genug aber nicht in der Lage sind zu leisten. Und deshalb ist es wichtig, mit sich selber wirklich im Reinen zu sein, auch mal zu gucken, an sich zu arbeiten. Ja, das ist in der Zwischenzeit, ich denke, bei den meisten Führungskräften und Entscheidern durchaus bekannt, dass die beste Investition, die man treffen kann, die in die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist. Dass man selber, dass man nicht nur in die Firma investiert, in Stein und Eisen, sondern dass man auch an sich persönlich, in seine persönlichen Entwicklungen investiert. In Zeit und natürlich dann im Endeffekt auch natürlich in Geld.
Wie konkret sieht das denn aus? Also, wie investiere ich denn in mich selbst oder anders formuliert, wie finde ich denn zu mir selbst? Gibt es auch da einen Königsweg, den jetzt, wenn diese Podcast-Folge vorbei ist, jede Führungskraft, die zugehört hat, gehen kann?
Also einer ist natürlich das, was ich Tag ein, Tag aus mache, dass ich Coachings mache mit Führungskräften. Ich habe ganz viele Führungskräfte, die kommen für einen Tag oder 2 Tage zu mir, wo man wirklich mal das Ganze so umkrempelt, wo man guckt, was, wo hängt's denn? Aber auch, es gibt heute Möglichkeiten, mit modernen Verfahren sehr schnell festzustellen, wo liegt denn der Hund begraben, wo sind denn die wirklichen Ursachen für die Probleme und die entsprechend auch sehr schnell und nachhaltig zu lösen. Jetzt soll dieser Podcast natürlich keine Werbeplattform werden. Deshalb auch mal noch ein Tipp, was jeder selber machen kann. Suchen sich Zeiten, wo sie nur für sich alleine sind. Die besten Ideen haben wir nicht, wenn wir im Treiben sind, wenn wir am Schreibtisch hocken. Die besten Ideen haben wir, wenn wir spazieren gehen, wenn wir unter der Dusche stehen, wenn wir wegen mir auf dem Klo hocken. Deshalb sich ganz aktiv Zeiten zu nehmen. Ich weiß, dass das im Alltag schwierig ist, oft auch nicht gern gesehen wird, denn viele Führungskräfte sind eben auch nicht Oberboss, sondern haben selber einen Chef, der nicht gerne sieht, dass seine Mitarbeiter tagsüber spazieren gehen. Aber man kann es zumindest in der Mittagspause machen. Ich habe das für mich auch, wenn ich für großes Unternehmen neue Programme aufsetze, so mache sehr viele Führungskräfteentwicklungsprogramme und ich hänge da und ich komme irgendwie nicht weiter mit dem, was an Vorgaben da sind, mit dem, was ich dann mit den Leuten wirklich mache, da gehe ich spazieren. Da gehe ich eine Runde spazieren und wenn ich heimkomme, habe ich die Lösung. Wenn wir gehen, wir haben frische Luft, durch die Bewegung haben wir mehr Sauerstoff im Gehirn, und wir können schlicht und ergreifend besser denken. Und mit sich mal alleine zu sein, ohne irgendwelche Berieselung, ohne irgendwo auch Fernsehen, Radio, was auch immer, hilft mal wirklich so zu sich selbst zu kommen und mal in sich hineinzuschauen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, die ich selber seit Jahrzehnten betreibe, dass ich wirklich darauf achte, jeden Tag Zeit für mich zu haben. Wer es ganz wild will, kann sogar meditieren, wenn er will.
Ich hab mal in der Tat mit einer Führungskraft zu tun gehabt und da ging es so ein bisschen um dieses Thema, ne, was nimmst du dir denn für das neue Jahr vor? Und dann sagte der zu mir, ich nehme mir vor, dass ich jeden Tag mir 1 Minute Zeit für mich selbst nehme.
Doch so viel.
Dann dachte ich mir, naja, 1 Minute ist ja nicht viel, aber trotzdem ja viel, wenn es sie vorher nicht gab.
Absolut. Absolut. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein mit der Minute. Wie wäre es denn, wenn man sich jeden Tag 1 Minute länger Zeit für sich nimmt? Man beginnt mit einer, am nächsten Tag sind zwei, okay, irgendwann ist es rum. Aber schön ist es, wenn wir es schaffen, jeden Tag so 20 Minuten, eine halbe Stunde wirklich Zeit für uns zu haben. Ob wir das nutzen, um Tagebuch zu führen, was viele machen, ob wir das nutzen, um spazieren zu gehen, um Sport zu machen, um zu meditieren, um das Thema mal nochmal zu bringen. Das ist dieses Thema Meditation ist ja Gott sei Dank in der Zwischenzeit aus dieser esoterisch-spirituellen Ecke entrückt und ist doch schon auch im Business durchaus alltagstauglich geworden. Hat nichts mit Nagelbrettern und verknoteten Beinen zu tun. Meditation kommt vom Medium Mitte, in die eigene Mitte zu kommen, zu sich selber zu kommen. Und da gibt es auch viele begleitete Meditationen, die man als Anfänger sehr schön machen kann, um einfach mal zu lernen, mal ein bisschen runterzufahren. Das Problem ist, dass die meisten Führungskräfte so im Treiben sind und immer quasi Oberkante Unterlippe laufen, dass sie gar nicht mehr nachladen. Ja, dass sie am Abend völlig alle sind, fix und alle. Und wenn man das lange genug macht, nennt man das irgendwann Burnout.
Ich habe ja im Zuge meiner Ausbildung bei dir, auch das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, einen Spruch gelernt, den finde ich seither so gut, dass ich den auch regelmäßig anwende. Das ist dieses Zitat von Viktor Frankl, das da lautet: Jedes Wie ist ertragbar, wenn das Warum groß genug ist. Jedes Wie ist ertragbar, wenn das Warum groß genug ist. Warum, Clemens, ist das so?
Das Warum bezieht sich auf das Thema Motivation. Jeder Mensch hat tief in sich Träume, Visionen, Wünsche. Und wenn wir in Richtung auf diese Wünsche hinarbeiten, dann haben wir ein Warum, was uns antreibt. Das ist so ein schönes Bild. Stell dir vor, du stehst sonntags morgens um 7 draußen im Freien, im Schlamm. Es ist kalt, es regnet wie verrückt, 4, 5 Grad plus, also richtig saukalt. Und du hast zwar entsprechende Klamotten an, aber es ist alles so nass und zieht durch die Nähte und zu allem Überfluss bist du auch noch damit beschäftigt, diesen Schlamm mit einer Schaufel von einer Seite auf die andere zu schippen. Tolles Bild. Sonntagmorgen, 7 Uhr im Saarland. Da kannst du dir was Besseres vorstellen. Ja, logisch kannst du dir was Besseres vorstellen. Jetzt nehmen wir das gleiche Bild. Das die gleichen Sonntagmorgen, 7 Uhr, das gleiche Mistwetter, du stehst immer noch draußen. Aber jetzt ist es nicht irgendein Schlammloch, sondern es ist die Baugrube zu deinem Traumhaus, das du dir so lange ersehnt hast. Endlich ist es soweit. Und Montagmorgen kommen die Bauarbeiter, um die Fundamente zu gießen. Und durch den Regen ist das so ein bisschen zusammengefallen. Und deshalb bist du früh aufgestanden, um das Ganze ein bisschen auszubessern. Vielleicht könntest du dir immer noch was Besseres vorstellen, aber vielleicht bist du sogar gerne aufgestanden. Und vielleicht macht es sogar Spaß. Und der einzige Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bild ist das Ziel, was dahinter steht, der Sinn, das Warum. Wenn unser Warum groß genug ist, können wir jedes Wie ertragen. Das Problem ist, dass die meisten von uns oft genug in irgendwelchen Schlamm, im übertragenen Sinne, in irgendwelchen Schlammlöchern stecken und wir wissen nicht, wozu dieser Mist. Das Problem ist nicht das Schlammloch. Das Problem ist, dass kein Ziel, dass kein Warum dahinter steht.
Nimmst du das bei den Führungskräften und Entscheidern, mit denen du zusammenarbeitest, genauso wahr, dass die Führungskräfte und Entscheider oftmals gar kein klares Ziel vor Augen haben, außer der Laden muss laufen?
Was ich leider viel zu oft erlebe, ist, dass Führungskräfte in mittleren Positionen nicht in die Entscheidungsfindung und die Zielfindung des Unternehmens eingebunden werden. Das heißt, diese Ziele werden von oben, von der Geschäftsleitung nach unten durchdekliniert, so wir machen das jetzt so, und die wissen nicht warum. Die wurden auch nicht gefragt. Und das ist oft ein Problem. Dieses Warum braucht ein inneres Eingeverständnis dafür, dass wir uns von innen heraus motivieren. Intrinsische Motivation nennt man das. Extrinsisch, na, das ist die berühmte Karotte, die man dem Esel vor den Kopf hängt, vor das Maul hängt, der hinterherläuft. Extrinsisch ist Geld, extrinsisch ist Karriere, extrinsisch ist Prestige. Aber jede Motivation, die eine echte Motivation ist, ist immer intrinsisch.
Mir hat mal
Und
jemand
da
gesagt zu dem Thema extrinsisch, fällt mir gerade ein, Clemens, Mitarbeiter kommt wegen Geld, geht wegen Geld.
ja, es gibt ja Untersuchungen. Das Gallup-Institut, eines der größten Umfrageinstitute, hat vor vielen Jahren eine Umfrage in Firmen gemacht, was motiviert. Und dann war bei der Befragung der Führungskräfte Geld an erster Stelle. Die meisten Führungskräfte glauben, dass man den Leuten nur genug Geld hinten reinpusten muss und dann läuft die Kiste. Bei der Befragung der Mitarbeiter stand Lob und Anerkennung an der ersten Stelle. Geld stand an der fünften Stelle. Geld muss passen. Wenn am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist, ist es blöd. Aber viel wichtiger ist dieses persönliche, diese Anerkennung, Wertschätzung, auch mal ein Lob aussprechen. Viele Führungskräfte sagen, nicht gemeckert ist gelobt genug. Na, der kriegt ja schließlich Geld dafür, dass er hier arbeitet. Da muss ich nicht noch loben. Und das ist eben psychologisch gesehen falsch.
Jetzt haben wir ja für meine Begriffe gerade passend zu dem Thema Lob und Anerkennung ein Modewort in Deutschland, das da lautet Wertschätzung. Ich finde, es wird mittlerweile inflationär benutzt, so inflationär, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aus dem Sprachgebrauch wieder verschwinden wird. Wie ordnest du denn das Wort Wertschätzung ein? Vielleicht auch in dem Zusammenhang mit Lob und Anerkennung und was konkret heißt denn Wertschätzung in der Umsetzung?
Also ich hoffe und ich arbeite daran, dass das Wort nicht wieder verschwinden wird, dass es kein Modewort bleibt. Ich bin bei dir, dass es momentan inflationär gebraucht wird. Aber wertschätzende Kommunikation ist zum Beispiel etwas, was Not tut. Viele Umgangsformen untereinander in Firmen sind eher per Order die Mufti von oben nach unten mit viel Druck und es fehlt diese Wertschätzung des anderen. Wir alle kennen das Thema Selbstwertgefühl, also sprich, was habe ich für ein Gefühl, was ich selbst wert bin, für mich, aber insbesondere auch für andere. Und dieses Selbstwertgefühl ist eine ganz wichtige Basis für Motivation, für Power, Energie, für die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln. Und wenn von außen dieses Selbstwertgefühl immer wieder bombardiert wird mit Kritik, mit Anschuldigungen, mit Mobbing, mit Druck, dann kann dieser Mensch sein Selbstwertgefühl eben nicht so entwickeln, wie das sinnvoll wäre, für das Unternehmen auch. Also es geht nicht um Schmusewolle, um heile, heile Gänschen zu spielen, aber die wichtigste Ressource für meine Begriffe in einem Unternehmen sind die Mitarbeiter. Das zeigt sich daran, dass es ja seit vielen Jahren schon dieses Employer Branding gibt. Also sprich, dass die Firmen nicht nur Werbung für ihre Produkte machen, dass die Kunden die kaufen, sondern sie werben damit, dass sie gute Arbeitgeber sind. Und da gehört nicht nur Geld oder Arbeitsbedingungen und tolle Events dazu, sondern eben auch grundsätzlich das Thema Wertschätzung des Mitarbeiters als wirklich Teil, wichtiger Teil des Unternehmens.
Inwiefern kann ich denn, sagen wir mal, so konkret wie möglich es jetzt möglich ist, Wertschätzung in meiner Kommunikation einbauen? Was ist das denn? Wie stelle ich mir das denn vor? Und wie erlebst du denn eine, sag mal so, perfekte, wertschätzende Kommunikation?
Also es gibt Das ist ein Konzept, was man in vielen Büchern nachlesen kann. Wertschätzende Kommunikation kommt ursprünglich von der gewaltfreien Kommunikation. Und das, was viel in Schulen gelehrt wird, Marshall Rosenberg hat das entwickelt, wird weltweit ganz erfolgreich in Schulen gelehrt. Und das hat man eben auch ins Business übernommen. Und es geht zunächst einmal darum, dass man erstens nicht wertet. Dinge, die gemacht werden, zunächst mal wertfrei beobachtet. Ohne immer, ah, da macht er ja schon wieder, oder das hat er doch extra gemacht, oder der ist so blöd. Das sind alles wertende Dinge. Einfach, da ist was schiefgegangen. Das ist eine wertfreie Wahrnehmung und Feststellung. Das Zweite ist, dass man auch seine Gefühle mal äußert. Die meisten Top-Manager arbeiten nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz und ein Junge weint nicht. Dass keine Gefühle geäußert werden. Aber Gefühle sind im Grunde genommen etwas, ja, das Wichtigste in unserem Leben. Egal, was wir wollen es aus dem einzigen Grund, weil wir hoffen, dass wir, wenn wir es haben, dass wir uns dann gut fühlen. Also das Ziel hinter allen Zielen sind unsere guten Gefühle. Und darf man drüber reden? Ich darf einem Mitarbeiter sagen, dass es mich ärgert, wenn bestimmte Dinge nicht laufen, wie sie sind. Nicht als Anschuldigung, sondern einfach als dem anderen mitteilen, wie geht es mir? Genau wie ich sagen kann, dass ich es toll finde, was er gemacht hat. Das wäre dann ein Lob. Und wichtig ist auch, dass ich meine Bedürfnisse dem anderen kundtue. Dass ich also sage, mir ist es wichtig, dass das, was wir besprochen haben, eingehalten wird. Also ich fühle mich so und so, weil mir wichtig ist, dass bespreche und dass das Vereinbarung eingehalten wird. Weil es mir wichtig ist, dass wir uns um den Kunden kümmern. Weil es mir wichtig ist, dass das Miteinander in der Abteilung, in der Firma gut funktioniert. Und damit nehmen wir den Druck von dem anderen. Das Gefühl, das wir vorneweg artikuliert haben, hat also nichts mit ihm zu tun, sondern es hat mit meinem Bedürfnis zu tun, das ich habe. Der andere muss sich also nicht angegriffen fühlen, sondern er weiß um das Bedürfnis des anderen und darf und kann in Zukunft sich mehr an dieses Bedürfnis halten. Wir reden in aller Regel viel zu wenig über solche Dinge. Es gibt Leute, die arbeiten seit Jahren, Jahrzehnten zusammen und sie wissen nicht, was der andere will oder nicht will.
Mir hat mal eine Führungskraft gesagt, nein, ich muss korrigieren, ein Entscheider, also geschäftsführender Gesellschafter, ich möchte in Gesprächen mit Mitarbeitern, wenn ich meine Mitarbeiter lobe, nicht mehr Tränen in den Augen haben. Was muss ich tun? Was würdest du mir empfehlen?
Cool. Cool. Wenn ein Unternehmenschef Tränen in den Augen hat vor Rührung, vor Glück, dass er, wenn er Mitarbeiter hat, die so gut sind, dass er sie loben kann, dann Respekt. Ich hatte selbst vor noch gar nicht so lange her ein Führungskräftetraining hier bei mir in den Bergen mit Action, mit wirklich auch in den Bergen Aktivitäten. Und am Ende der 2 Tage hat der Vorstandsvorsitzende, der dabei war, und das waren eine Firma, es waren 7, 8 verschiedene Nationen da, der hat sich bedankt bei denen für diese 2 Tage und der hat geheult. Und das fand ich grandios. Ja, dass gestandene Unternehmer sich trauen, vor ihren Mitarbeitern Gefühle zu zeigen. Das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke, das zu können. Und der hat gesagt, wenn ich jetzt heule, macht euch nichts draus, so bin ich halt. Das fand ich richtig cool. Also dieses Thema Gefühle ins Wirtschaftsleben, ins Business mit einzubinden, ist das Beste, was wir tun können. Es geht nicht um Gefühlsduselei. Es geht nicht, oh, das war jetzt aber nicht so nett von dir. Sondern es geht einfach darum, das, was uns umtreibt, was uns antreibt, den anderen mitzuteilen. mitzuteilen, was es mit uns macht, wenn jemand dies oder jenes tut oder nicht tut. Woher sollen denn die Leute wissen, was sie machen sollen, wenn sie nie gesagt kriegen, was Sache ist? Das ist ein bisschen wie in der Partnerschaft, dass der die eine meint, der die andere müsste doch wissen, was man will. Das steht nicht auf der Stirn. Das ist in dem Business genauso. Ja, man muss mitteilen, was man will. Und da ist eben das Thema Gefühle, und dann kriegen wir wieder die Kurve zum Thema Wertschätzung, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für meine Begriffe.
Jetzt befasse ich mich ja in meinem Tagesgeschäft auch intensiv mit dem Thema des Personal Branding, also wie aus einem Mensch eine Marke wird. Da steht ja ganz zu Beginn ja auch das Selbstbild, ne, was zu malen ist, was jeder für sich selbst definieren darf. In den Erfahrungen, die ich machen durfte, war das Thema Gefühle zeigen nie ein Thema. Ist das etwas, was uns Menschen grundsätzlich fremd ist? Und wo kommt das her, dass Weinen gleichgesetzt wird mit Weichei, Versager, kann nicht durchregieren, ist eine schlechte Führungsfigur? Wo kommt das her?
Das kommt aus unserer männerbetonten Wirtschaft, dass wir meinen, bestimmte Eigenschaften wären männlich und eben alles andere ist nicht zu dulden. Und das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Man weiß heute, dass Frauen von Haus aus die besseren Führungskräfte sind. Das ist viele werden jetzt machen, aber Frauen sind immer noch diejenigen, die am meisten die Kinder erziehen, und die sind gewohnt, mit Menschen umzugehen. Die sind gewohnt, Menschen zu helfen, bei Kindern ins Leben zu kommen, und können das deshalb auch besser im Business, den Mitarbeitern zu helfen, in ihre Arbeitsstelle, in ihren Aufgabenbereich zu kommen. Das ist ja, das Patriarchat, was wir haben, die ersten Führungskräfte, die wir in der Vergangenheit in den Fabriken hatten, das waren ehemalige Offiziere. Wir waren zu 90% Bauern, kleine Bauern, und dann kam die Industrialisierung, und dann hat man Führungskräfte gebraucht. Die einzigen, die gewohnt waren, vor Gruppen zu stehen, das waren die Offiziere. Und dann hat man die da reingeholt und hat aus denen Führungskräfte gemacht. Und das hat sich bis heute leider in vielen Bereichen nicht verändert. Und das ist schade. Und das ist nicht gut für die Wirtschaft, sowohl was das Thema Menschlichkeit angeht, aber auch was das Thema Produktivität angeht.
Produktivität finde ich ein gutes Stichwort, weil die Produktivität ja über das Wohl und Wehe eines Unternehmens perspektivisch entscheidet. Inwiefern hängt denn aus deiner Sicht die Produktivität zusammen mit all den Themen, über die wir gerade gesprochen haben? Lob, Anerkennung, Wertschätzung, finde zu dir selbst.
Ja, zu 100% hängt das zusammen. Dieses Peitschensyndrom, ne, nach dem Motto, man muss die Leute nur genug treten und dann laufen sie schon, ist ein Blödsinn. Ja, wir sind Menschen mit Gefühlen, wir sind Menschen mit eigenen Zielen, Vorstellungen, Wünschen, Potenzialen. Eine gute Führungskraft hat einen Blick dafür, welche Potenziale seine Mitarbeiter hat, und gibt denen die Chance, ihre ureigenen Potenziale auch zu leben und auszuschöpfen. Und dazu gehört eben all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ein Unternehmen ist im Grunde ja nichts anderes als das Zusammen geballte Potenzial jedes einzelnen Mitarbeiters. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich jetzt der Ideengeber bin, ob ich jetzt im Grunde genommen der Leader bin oder ob ich ja Toilette putze. Aber auch da ist jeder Mitarbeiter ist Teil des Unternehmens und bringt seinen Teil, seine Potenziale mit ein. Und das entsprechend zu ermöglichen und wertzuschätzen, das ist etwas, was die Produktivität unglaublich erhöht. Ja, bleib mal bei dem Thema Toilette putzen. Ja, wenn die Dame, die die Toiletten reinigt, wenn die schlecht drauf ist und immer schlecht putzt, ja, könnte sich das verdammt nochmal auf die Stimmung im ganzen Unternehmen auswirken. Ja, so ein blödes Beispiel, aber das zeigt, es ist, jeder ist wie so ein Zahnrad im Gesamtgefüge. Und wenn wir jedem die Möglichkeit geben, seinen Job perfekt optimal zu machen, wird das Ganze in sich optimal laufen und es wird eben eine sehr hohe Produktivität dadurch herauskommen.
Normalerweise, Clemens, stelle ich gegen Ende einer solchen Folge die Frage, welche drei Tipps können wir denn Führungskräften und Entscheidern mitgeben? Ich würde heute gerne unabgestimmt diese Frage anders formulieren und zwar zurückgreifen auf die mehr als 3 Jahrzehnte Erfahrung, die du gesammelt hast im Umgang mit Menschen. Was war denn, Clemens, für dich das schönste Erlebnis, dass du einem Menschen helfen konntest?
Ich bin ja seit sehr langer Zeit nicht nur mit Seminaren und Vorträgen unterwegs, sondern auch mit Einzelcoachings. Und aufgrund moderner Verfahren kann man heute innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit Menschen wirklich helfen. Der Klassiker sind Ängste jeder Form innerhalb einer Sitzung zu verlieren. Und das ist etwas, was immer wieder für mich so ergreifend ist. Wenn Führungskräfte zu mir kommen, die Angst vor haben, vor Gruppen zu reden. Das gibt es erstaunlich oft. Sollte man gar nicht glauben. Aber die haben sogar dann eine Woche vorher schlafen sie schlecht, wenn sie bei der Weihnachtsfeier eine kleine Ansprache halten sollen. Und denen diese Angst zu nehmen in einem Einzelcoaching und die stehen plötzlich da und glänzen. Vorher haben sie sich durchgestottert und haben abgelesen und jetzt stehen sie plötzlich da und reden völlig frei. Das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr berührt. Ich habe viele Firmen, mit denen ich lange und intensiv arbeite. Also ich bin dann auch bei den Weihnachtsfeiern dabei und kann dann sehen, wenn der da vorne steht. Und so diese persönlichen Erfolg. Das ist ein bisschen wie im Sport. Ich betreue ja sehr viele Hochleistungsathleten, viele für einen deutschen Skiverband, also viele von denen, die man im Fernsehen so bei Ski-Weltcup-Rennen sieht, sind bei mir in der Betreuung. Und mir ist es im Grunde wurscht, ob der eine Zehntelsekunde schneller darunter fährt oder nicht. Mir ist aber nicht wurscht, ob er seine Psyche, seine ganzen mentalen Prozesse so steuern kann, dass er nicht nur seinen Sport, sondern eben auch sein Leben besser auf die Reihe kriegt. Und das ist im Business genauso. Es geht im Grunde immer nur um den Menschen. Mir ist es wurscht, ob ein Unternehmen 2 Millionen mehr Gewinne am Ende des Jahres macht, weil ich da gearbeitet habe und es jetzt besser läuft. Mir ist es wichtig, dass jeder einzelne Mensch für sich persönlich was mitnimmt und für sich wächst. Und das ist übrigens das, was mich auch antreibt. Das ist mein Warum. Warum ich meinen Job mache und sehr gern mache.
Ich nehme zum Abschluss noch einen Spruch mit, den ich auch von dir gelernt habe, nämlich du hast bis heute noch nichts arbeiten müssen.
Ja, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich schon ewig wirklich nichts mehr gearbeitet habe. Ich habe sehr viel zu tun, aber ich empfinde es nicht als Arbeit. Ich habe im Grunde mein Hobby zum Beruf gemacht. Für mich ist es meine Berufung, Menschen zu helfen, in ihre Potenziale zu kommen, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Deshalb nenne ich mich auch der Möglichkeiten-Coach. Zunächst mal ihre Möglichkeiten zu entdecken, sich darüber klar zu werden, welche Anlagenfähigkeiten, Talente habe ich denn, und ihnen dann auch Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, die wirklich zu 100% auszuschöpfen. Und es ist mein Leben. Also ich könnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Ich bin jetzt 64 und denke im Traum nicht daran, in Rente zu gehen. Also Wenn alles glatt läuft, mache ich es noch mal 30 Jahre.
Dann verabreden wir uns in 30 Jahren nochmal zu einer Folge und
Gern.
machen dann einen Rückblick auf die nächsten 30 Jahre.
Gern, gern.
Clemens, vielen lieben Dank für die Einordnung, vielen Dank für die Einblicke in die Psychologie des Menschen und viele liebe Grüße aus deiner Heimat.
Bitte gern, auch dir, Thorsten, vielen Dank.